Ich lese uns hier einen Text heute Morgen aus der Bibel, Lukas Kapitel 8, die Verse 4 bis 8 zunächst mal. Als nun eine große Volksmenge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, von Jesus ist die Rede, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Gut zu. In dem Sinne sicher gemeint. Heute Morgen sollte ja eigentlich Hartmut Ulrich hier sein. Er lässt schön grüßen und sollte die Predigt hier uns bringen. Aber er ist leider erkrankt und hat absagen müssen. Wünschen wir ihm auch von dieser Stelle aus gute Genesung und ja, dass er bald wieder fit ist. Ja, Jesus redet in Gleichnissen. Wenn er von Gleichnissen und in Gleichnissen redet, will er uns Dinge verständlich machen, die sonst sehr abstrakt sind und die wir sonst nicht so leicht verstehen können, weil es sich eben um geistliche Dinge handelt, in die wir nicht so ohne weiteres Einblick haben sonst. Und damit wir Dinge verstehen, brauchen wir gute Erklärungen, eben Gleichnisse. Und in diesen Gleichnissen geht es immer um das Reich Gottes. Und das ist so groß und so gewaltig und so vielschichtig, dass es für uns heruntergebrochen werden muss in unsere Alltagssprache und in unseren verständlichen Kontext, in unsere Erfahrungswelt auch. Und so sehen wir hier in diesem Gleichnis eben ein Ereignis, das uns allen irgendwie auch leicht verständlich und geläufig ist. Und so vorweg zu sagen, bei Gleichnissen kommt es Jesus immer darauf an, weil da so viele Personen sind und Sachen passieren, dass wir uns selbst irgendwie einordnen. Wer bin ich in diesem Gleichnis? Wem gleiche ich? Auf mich passt irgendwas irgendwie ganz bestimmt. Und dass wir mit dieser hintergründigen Frage uns das alles heute Morgen auch anhören und überlegen. Und es ist so, viele Menschen sind zusammengekommen, so ähnlich wie heute Morgen hier auch. Na schön, viele ist ein relativer Begriff. Hier bei Jesus war das anders, da waren Volksmengen und viele, viele, viele. Im Vergleich dazu sind wir hier noch recht überschaubar. Und hier eine relativ kleine Zuhörerschar. Aber alle sind ganz Ohr. Sie wollen hören, was Jesus sagt. Seinetwegen sind sie gekommen. Nicht, weil sie die anderen auch mal wieder sehen wollten oder einen Ausflug machen wollten oder ähnliches. Nein, seinetwegen. Und die Frage ist, was sie wohl heraushören aus dem, was er zu sagen hat. Die Frage ist, was werden sie mitnehmen von dem, was er sagt und was sie gehört haben. Und eine weitere Frage bleibt, was werden sie gar umsetzen und anwenden und sich danach richten auch? Das ist doch das Entscheidende, es in die eigene Lebenssituation hineinzubringen. Und als er die vielen Leute sieht, dann beginnt er zu predigen und gebraucht eben dieses Gleichnis. Ein Sämann ging aus zu säen. Ja, was ist denn auch anders sonst seine Aufgabe? Zu säen. Aber wenn wir das ja im Verständnis der damaligen Zeit verstehen wollen, wir sehen es ja heute in unserer hochtechnisierten Welt und auch in der inzwischen kompliziert gewordenen Agrarwelt, da läuft das alles irgendwie ganz anders. Und man mag sich fragen, was ist das denn für ein Sämann eigentlich, der einfach so sät aus dem Gefäß oder aus diesem Beutel oder Tuch, Sack, was er da um sich gehängt hat und wo das Saatgut sich befindet und das so ausstreut, macht ja heute eigentlich kein Mensch mehr, außer bei Rasensäen vielleicht, so ein bisschen. Und der macht das ja gar nicht so gezielt und so sorgfältig auf den ersten Blick, könnte man denken. Und das wird einfach so ausgestreut. Aber da, wo Gottes Wort verkündigt wird, jetzt in unsere Situation hineingesprochen, da tun sich Felder auf. Und man muss schon dort sein und anwesend sein und dabei sein und hören, wenn Jesus seinen Samen ausstreut. In den Erklärungen dieses Gleichnisses merken wir dann gleich, bei dem Saatgut geht es um was? Um das Wort Gottes. Ganz genau. Darin steckt das Geheimnis. Das Wort Gottes wird ausgesät. Und darum ist es auch die Aufgabe eines jeden, der von hier vorn steht und anderswo auf Kanzeln und Kathetern und predigt, dass er Gottes Wort predigt. Und nicht aller Welts Larifari und irgendwelche grünen oder ideologischen Dinge, sondern Gottes Wort soll verkündigt werden. Und aus den Erklärungen, die Jesus selber zu diesem Gleichnis gibt, ist klar und wird schnell klar, Jesus selbst ist der Sämann. Er gleicht diesem Sämann, der aussät und den Samen ausstreut. Und der Acker, auf den dieser Samen fällt, das sind die Herzen der Menschen und die Zuhörer überhaupt. Gottes Wort soll ausgestreut werden. Es gibt ein Lied, in dem kommt dieser Reim vor: Kopf und Herz sind wie ein Beet. Gottes Wort, die gute Saat, wird ausgesät. Ja, ein Samenkorn, winzig klein oft, ne? Verschwindend klein. Da schwebt vielleicht von einem Löwenzahn an einem kleinen Fallschirm ein Same durch den Wind und irgendwo landet er und ein winzig kleines Samenkorn bewirkt so viel. In ihm ist das ganze genetische Programm enthalten, das diese Pflanze ausmacht. Und so viel Lebenskraft ist drin. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht an dieses Bild erinnert, wo der Asphalt aufbricht und eine Pflanze dort plötzlich zum Vorschein kommt. Wie stark die Kraft eines Samenkorns ist, das ist unwahrscheinlich und kaum zu fassen. Das ganze Entwicklungsprogramm ist da hinein programmiert in dieses Samenkorn. Das heißt also, wenn der Same Gottes Wort ist, dann ist in ihm diese ganze Entwicklungskraft und Dynamik enthalten, was wir brauchen und was wichtig ist, damit geistliches Leben überhaupt entstehen kann und zum Tragen kommt. Das Wort Gottes allein kann im Inneren eines Menschen neues göttliches Leben hervorbringen. Das kann man nicht studieren, das ist nicht eine wissenschaftliche oder eine abstrakte Information nur, sondern das Wort Gottes, das als Same aufgeht, das bringt die Entfaltung hervor des Lebens, des geistlichen Lebens. Petrus, der Apostel, sagt mal von den Glaubenden, ihr seid wiedergeboren nicht aus Vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Diejenigen, die ein neues Leben im Reich Gottes von uns schon angefangen haben, wie ist das zustande gekommen? Der Glaube kommt aus der Predigt, soweit denn diese Predigt aus Gottes Wort kommt. Das ist der Weg. Und wer nie eine Predigt hört, der ist, was Glauben betrifft, eigentlich in schlechter oder hilfloser Position. Da kommt nicht viel. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus Gottes Wort. Nichts anderes ist für uns auch hier in der Gemeinde und im Gottesdienst entscheidend und wichtig. Genau das wollen wir. Gottes Wort. Martin Luther sagte mal, das Wort, sie sollen lassen, starren in der alten Sprache, nicht? Sollen sie stehen lassen. Eine feste Burg ist unser Gott. Das Wort Gottes stehen lassen und es als Autorität im eigenen Leben akzeptieren und willig auch und bereitwillig anerkennen. Das ist für mich der entscheidende Schritt gewesen, auch im Glaubensleben, dass ich sagte, ich will Gott als Autorität in meinem Leben anerkennen. Und ich wünsche das und ich will das. Und so hat man eine Chance, geistlich am Leben zu bleiben und das Ziel zu erreichen. Also an Gottes Wort kann es eigentlich nicht liegen, wenn die Verkündigung nicht fruchtet und nichts bringt. Und Jesus sagt ja nicht ohne Grund. Komisches Wort eigentlich, nicht? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also es liegt nicht an Gottes Wort. Wir haben eher ein Hörproblem. Leider bin ich inzwischen auch ein wenig auf Hörhilfen angewiesen. Und wenn ich mich auch noch so anstrenge, ohne diese ist das manchmal dann doch ziemlich schwer. Aber mit ihnen geht das ganz gut. Also manchmal braucht man auch Hörhilfe. Und manchmal braucht man auch jemand, der besser hören kann als ich, damit er mir sagt, was Sache ist, nicht? Darum geht's auch manchmal. Also am Wort Gottes kann es nicht liegen, denn es wird bezeugt in der Bibel, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und es dringt auch durch. Das Wort Gottes wird nicht wieder leer zurück zu mir kommen, sondern wird tun, was Gott gefällt und ihm wird gelingen, wozu Gott es sendet. So steht's im Propheten Jesaja. Und auch an der Art, wie es ausgesät wird, kann es nicht liegen, wenn die Sache nicht so richtig funktioniert. Damals, in der Zeit, als Jesus dieses Gleichnis erzählte, hat man auf andere Weise gesät. Da war der Sämann unterwegs und ging über diesen vorgesehenen Acker, diese Landfläche, und hat den Samen ausgestreut. Und danach wurde erst der Same eingearbeitet in den Boden. Und wenn da was auf den Trampelpfad gefallen war, der quer über den Acker lief oder auf steinigen Boden oder Dornengestrüpp, nach der Aussaat kam der Bauer mit dem Pflug und pflügte den Samen unter. Andere Reihenfolge, als wir das so kennen, nicht? Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn das so gelaufen ist. Ihr kennt ja sicher auch die Sache mit den Kartoffeln. Die dümmsten Bauern haben die kleinsten oder die dicksten Kartoffeln. In der Regel sagen wir, haben die dicksten Kartoffeln, nicht? Ja, wie kommt das denn bloß? Schön, das hat mit unserem Gleichnis hier zwar nichts zu tun, aber da geht's ja auch um Landwirtschaft, ne? Und der Hintergrund, der für mich hier noch erkennbar wird, ist der, was Jesus hier schildert, das ist kein nachlässiges oder ungeschicktes Säen. Und der Umgang mit dem Saatgut ist okay. Das Saatgut wird nicht vergeudet. Für Palästina damals ein ganz normaler Vorgang. Im Gegenteil, ich möchte es positiv deuten, so geht es zu in Gottes Reich. Das Wort Gottes wird verschwenderisch verkündet. Und auch muss man billigend in Kauf nehmen, wenn nicht alles aufgeht. Aber erstmal wird's ausgestreut. An Leute, die es hören wollen oder nicht hören wollen und überall, wo es gesagt werden kann, da wird der Same ausgestreut. Und man überlegt nicht schon vorher unbedingt, ja, da könnten ja Vögel kommen und das wegpicken oder irgendwelche anderen Sachen. Nein, erstmal verkündigen. Und ob der Same aufgeht, das haben wir letztlich sowieso nicht in der Hand. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und so können wir Gott selbst eigentlich und seine Haltung und sein Wirken in diesem Landwirt erkennen, der hier den Samen ausstreut, der selbst, sage ich mal so krass, den Misserfolg billigend in Kauf nimmt. So ist das. Und darum, manchmal habe ich mich auch schon gefragt, ja, was bringt das eigentlich, sich Mühe zu machen, das Wort Gottes zu verkündigen, zu predigen, zu machen und zu tun. Es fällt auch viel davon, was vergessen werden soll, ist okay. Und was nicht von Gott kam, sowieso auch abhaken. Aber auch sonst, dass es auf taube Ohren irgendwie gestoßen ist. Und dass man denkt, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, da tut sich gar nichts. Bis mir wieder klar wird, nein, es muss gesagt werden, es muss verkündigt werden. Gottes Wort soll ausgestreut werden. Und was daraus wird und das Wort Erfolg in dem Zusammenhang in den Mund zu nehmen, ist ohnehin ein bisschen gefährlich. Das sollte man nicht so leicht tun. Der Boden eben ist schuld, nicht der Samen, der Sämann. Es fällt einfach nicht auf fruchtbaren Boden und kann deswegen seine Kraft nicht entfalten. Also alles hängt davon ab, wie die Hörer Gottes Wort und das Gehörte aufnehmen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und vier verschiedene Gruppen von Hörern befinden sich in diesem Gleichnis, das uns geschildert wird, sind da vorhanden. Jede Gruppe nimmt das Wort auf unterschiedliche Weise auf. Und diese unterschiedlichen Arten, wie Gottes Wort aufgenommen werden kann, werden uns gezeigt. Also die erste Gruppe, so möchte ich mal sagen, von denen es heißt, indem der Sämann säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Gruppe 1. Gewissermaßen eine Gruppe, die anderes zu tun haben, die nicht die Sache an sich ranlassen, richtig. Die Vögel unter dem Himmel, wer ist denn das? In unsere Situation übertragen. Denke in erster Linie unsere Gedanken und die Außenwelt und was alles auf uns einströmt. Unsere Gedanken, die gewohnten Denkstrukturen, alles, was sich so an Strukturen und Gedanken in unserem Kopf eingenistet hat, die nehmen das Gehörte weg und lassen das Neue nicht aufkeimen. Die Vögel picken es einfach weg. Da gibt's so viele Arten von Vögeln, die das bewirken und die das aufpicken und rauben. Das Gehörte kann sich nicht verfestigen und vertiefen und schon gar nicht Wurzeln schlagen. Man hört sagen, das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Wir sind doch eine moderne, aufgeklärte Gesellschaft, in der diese Gedanken der Bibel und die Worte Gottes nicht mehr so eins zu eins umgesetzt werden können. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das passt nicht mehr. Oder man kann hören, das kann ich doch nicht zum Maßstab für mein Leben machen. Ich habe doch ganz andere Prioritäten und ganz andere Ziele und ganz andere Wichtigkeiten. Ich kann die Worte der Bibel unmöglich als Autorität für mein Leben anerkennen. Solche und ähnliche Einwände kommen da. Und eigentlich sollte der Same, der ausgestreut wird, immer zu einer Frage bei uns führen. Und diese Frage ist die, die die Bürger von Jerusalem damals nach der Pfingstpredigt des Petrus gestellt haben. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ja, das ist doch mal eine tolle Frage. Eigentlich wissen wir schon alles und wollen anderen sagen, was zu tun ist. Hier fragen wir mal selbst, was soll ich tun? Diese Frage an Jesus richten. Was soll ich tun? Du bist der Seemann, es geht um dein Wort. Was soll ich tun? Welcher Schritt ist jetzt dran? Was muss ich jetzt in meinem Denken und Leben vielleicht ändern? Und jede Predigt und alles Bibellesen soll uns eigentlich deutlich machen, was zu tun ist. Das, was wir hören, soll für uns zu einer Lebenspraxis werden. Das soll nicht theoretisch bleiben, das Theoretische überhaupt. Was schätzt ihr, wie viel von dem, was wir hören, vergessen wir wieder? Ohne Alzheimer, meine ich. 80-90%. Wenn ich nächsten Sonntag hier fragen würde, was haben wir letzten Sonntag bedacht, dann wissen vielleicht noch 10%, was unser Thema war. Oder wir so ganz schwach, können wir uns erinnern, ja, der hat gepredigt, aber ich weiß nicht mehr. Du, Pierre hat alles schon vergessen. Oh Mann, ja, Vergesslichkeit ist auch so ein Punkt. Vergiss nicht, steht auch ein paar Mal in der Bibel, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also, das soll nicht vergessen werden, das sollen wir speichern in unserem Denken und in unseren Herzen vor allen Dingen. Also das, was nur im Kopf ist, das vergessen wir leicht. Aber was im Herzen ist, das gewissermaßen im Bilde gesprochen, das hat Wurzeln geschlagen. Da ist dann Substanz vorhanden. Letzten Sonntag haben wir darüber geredet, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, Wurzeln geschlagen, bekommt Nahrung und kann aus dieser lebendigen Quelle leben. Also Gruppe 1, sagen wir mal, die Theoretiker, wo die Gedankenwelt und das Alltägliche viel stärker ist. Und dann die Gruppe 2, in dem der Seemann säte viel anderes auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Menschen, die nur oberflächlich sich mit Dingen befassen und nicht in die Tiefe gehen, nicht? Hier werden, denke ich, Menschen beschrieben, die nur oberflächlich vom Wort Gottes angesprochen worden sind. Ich kann mich an viele erinnern, die waren sowas von begeistert. So am Anfang eines Gemeindekontaktes oder Kirchenkontaktes. Die waren sowas von Feuer und Flamme und oh Mann, man dachte, die reißen jetzt Bäume aus. Und hier kommt der nächste Johannes der Täufer. Aber hat sich schnell ausgetobt, war dann keine Substanz. Lassen sich begeistern auch manche Menschen von begabten Predigern und abwechslungsreich gestalteten Gottesdiensten. Aber unter einer dünn gesäten Oberfläche bleibt dann alles beim Alten. Keine richtigen Wurzeln geschlagen. Es kam nicht zu einer gründlichen und notwendigen, radikalen gewissermaßen Hingabe des eigenen Lebens unter die Autorität Gottes, eine Hingabe an Jesus, der unser Herr sein möchte. Das war dann nicht. Ich habe immer gerne von dem bekannten, manchen bekannten, jedenfalls Theologen Thielicke gelesen, der sagt zu diesem Aspekt, es gibt nichts Beglückenderes als verwandelte Christenmenschen. Und es gibt nichts Zersetzenderes als nur angetippte Christen, in Anführungszeichen, in deren Leben es keine Tiefe und kein Wurzelwerk gibt. Wer Jesus nur halb in sein Herz lässt, ist viel ärmer als ein Weltmensch. Er kriegt den Frieden nicht, der höher ist als alle Vernunft, und den Frieden der Welt hat er auch verloren. Ich denke, er hat recht. Das ist gut beobachtet. Also, es besteht die Gefahr, dass die biblische Botschaft nur ganz oberflächlich betrachtet wird. Einzelne Wahrheiten vielleicht werden auch aus dem Zusammenhang herausgerissen und plakativ vertreten. Und andere Aussagen finden gar keine Berücksichtigung. So eine Art von Glaube hat keinen Bestand. Der scheitert. Beispielsweise, es gibt die Aussage, dass Gott unser Arzt ist und jeden heilt, der ihm vertraut. Alles? Ende? Oder gibt es noch mehr dazu zu sagen? Nee, es gibt noch was zu sagen. Nämlich, Gott heilt nicht alle Kranken, sondern manchen Gläubigen lässt er auch in seiner Krankheit und sagt vielleicht zu ihnen dasselbe, was ja auch Paulus gesagt hat: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch das ist Wahrheit und die andere Seite der Medaille. Also Teilwahrheiten sind sehr gefährlich, führen auch schnell zu Irrlehren. Ein anderes Beispiel, die Aussage, dass Gott mich liebt und mich so annimmt, wie ich bin, ist richtig. Und dennoch, es gibt auch die Aussage, dass Gott auch ein gerechter Gott ist, der mein Leben einmal richten und beurteilen wird. Er will die Heiligung, die Hingabe meines ganzen Lebens an ihn, jagt dem Frieden nach mit jeder Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also nichts hinzufügen, aber eben auch nichts weglassen. Das ist der Punkt. Und wir sind noch beim Gedanken des Oberflächlichen. Ein anderer Punkt, es gibt die Aussage in der Bibel, dass mir jederzeit vergeben wird, wenn ich gesündigt habe. Stimmt das? Ja, ne? Ist doch wahr. Aber es gibt auch die Aussage, dass Gott denen nicht vergibt, die auch selbst nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Aha, manche Verheißung ist auch an Bedingungen geknüpft und an Voraussetzungen. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so sagt Jesus, so wird euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ein Riesenthema für jeden, manchmal eine sehr harte Nuss. Aber durch Vergeben befreien wir uns selbst und verlassen wir ein Gefängnis, wenn wir anderen Menschen vergeben können. Und dann die dritte Gruppe, ja, ist noch eine, in dem der Seemann säte viel anderes mitten unter die Dornen. Und die Dornen gingen auf und erstickten's. Ja, was sind das nun für Dornen, fragen wir uns. Jesus erklärt das ja selbst in den folgenden Versen, die ich nicht mitgelesen habe. Drei Sorten von Dornen werden dort genannt, nämlich die Sorgen, der Reichtum und die Freuden des Lebens, so wird sie ausgedrückt. Diese Dinge können nämlich mir meine ganze Kraft rauben und meine Substanz nehmen, nämlich die Angst vielleicht vor der Zukunft und die Sorgen, die ich mir mache, bestimmen mich und nehmen mir meine Lebensenergie. Das kann man ja, wenn man manche Menschen und in unsere Zeiten heute hineinschaut, so gut nachvollziehen eigentlich. Ich grüße alle, die schon einen Ofen haben, in der Zeit, wo das Gas so unerschwinglich teuer wird. Es ist Teuerung, im Moment Inflation, alles scheint irgendwie Kopf zu stehen. Man hat die Gedanken der Pandemie ein bisschen verdrängt und irgendwie ja, betrifft es uns dann doch manchmal. Wir haben auch hier ein paar, die gerade frisch aus der Corona-Sache herausgekommen sind. Und alles das, auch andere Krankheiten und weiß ich was, eben Sorgen. Es ist nicht hier gemeint, so was Albernes, wie was esse ich denn heute Morgen oder was ziehe ich an, sondern existenzielle Dinge, die uns den Schlaf rauben und die uns irgendwie kaputt machen wollen. Also Sorgen machen oder verhindern, dass der Same so richtig aufgehen kann. Den Sorgen können wir ein Gebet entgegensetzen. Martin Luther hat mal gesagt, mach aus allen Sorgen ein Gebet. Und ich denke, es ist eine Weisheit von Paul Gerhardt in einem seiner Choräle. Durch Sorgen und durch Grämen und durch selbsteigene Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Jawohl. Also Sorgen. Eine Art der Dornen, die hier erwähnt werden. Und dann wird hier der Reichtum genannt. Reichtum und Pflege des Besitzes. Manchmal fordert das alle Kraft, Haus und Garten und sonst was. Es muss geputzt, gepflanzt, bezahlt, gepflegt, erhalten werden und so weiter. Alles das. Reichtum kann Menschen verzehren und kaputt machen. Und es ist nicht nur schön, das nötige Kleingeld zu haben, sondern birgt auch Gefahren. Und bei manchen hat man den Eindruck, nicht sie haben den Besitz, sondern der Besitz hat sie und hat irgendwie Macht über ihr Leben. Oder Sorge Reichtum wird hier erwähnt als Dorne. Dann, was hier beschrieben wird als die Freuden des Lebens. Wir leben in einer Spaßgesellschaft oder bewegen uns so in dem, was Freuden des Lebens im weitesten Sinn alles sein kann. Alles eigentlich nichts Böses, aber es kann Menschen so beschlagnahmen und so stark beschäftigen, dass für Gott und sein Wort keine Energie und keine Zeit mehr übrig bleibt. Ja, Menschen der Bibel, die sich Zeit nehmen für das Hören auf Gott, die können voller Freude sein über das, was da auf einmal alles wächst und gedeiht. Das kommt manches auch irgendwie, das läuft einfach. Das muss man nicht unbedingt wollen, sondern muss nur die Bedingungen dazu schaffen eigentlich. Und dann können sie sagen, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Oder in dem Psalmen, das ist mein Schatz, dass ich mich an deine Befehle halte und dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also das waren die drei Gruppen, die irgendwie da gescheitert sind gewissermaßen. Aber endlich sind wir bei der vierten Gruppe, wo du denkst, ah ja, jetzt komme ich auch vor. Hier in diesem Gleichnis, jetzt passt's auf mich. Ja, was ist denn mit dieser vierten Gruppe? Was ist mit denen passiert? Was ist da geschehen? Ich möchte sagen, das sind die, die ein offenes Herz haben. Man sieht nicht nur, so sagt es ja der Dichter, mit den Augen gut, sondern eigentlich nur mit dem Herzen gut. Das kann man auch aufs Hören münzen. Man hört nur mit dem Herzen gut. Manchmal hört man sogar Dinge, die gar nicht gesagt sind, nicht? Aber die einfach so im Raum stehen, dass man es hören kann. Nämlich die vierte Gruppe und anderes Saatgut fiel auf das gute Land und es ging auf und trug 100-fach Frucht. Jesus selber definiert das so, dass aber auf dem guten Land sind die, die das Wort Gottes behalten in einem feinen und guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Dieses feine und gute Herz, das hat niemand von uns von Natur aus. Eine bittere Wahrheit, aber eine biblische Wahrheit und eine zutreffende Wahrheit. Die biblische Herzdiagnose, wie lautet die denn eigentlich? Zunächst mal, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da mögen auch irgendwelche positiven Anteile drin sein, aber man sagt ja, nur unter Druck kommt raus, was wirklich drin ist. Und wenn das wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird, dann hat die Bibel einfach recht. Mose sagt das schon, 1. Mose 8, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und Jesus sagt in Matthäus 15, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Wo kommt das her? Aus der schlechten Erziehung, aus unglücklichen sozialen Umständen oder so? Nee, den Keim in uns trägt man von Natur aus schon in sich. Und deswegen ist es gut, dass Gott selbst aktiv wird und den Samen ausstreut. Und er weiß, wenn er umpflügt und aufreißt, dass damit auch Menschen suchend und unruhig werden und merken, ich brauche etwas, das ich bislang nicht habe. Gott gewissermaßen muss das innere Ohr eines Menschen öffnen. Es ging ihnen durchs Herz, heißt es manchmal, in den Berichten der Apostelgeschichte, dass da Menschen getroffen waren, durch Mark und Bein. Und es ging einfach ihnen ins Herz hinein. Und es war dann ja wie ein Auslösen einer dynamischen Situation, dass da durch den Geist Gottes und durch Gottes Wort etwas geschieht, das man vorher nicht kannte, nicht wusste, auch nicht mehr kontrollieren kann, wo dann Gott selber am Werk ist. Und das will er auch tun. Und wir dürfen wirklich erwarten, dass dieses Wort Gottes wie ein Samenkorn ist, das seine dynamische Wachstumskraft gipfelnd in der Kraft der Auferstehung, in diesen Möglichkeiten übernatürlicher Art, dass das im Wort Gottes freigesetzt wird. Gottes Wort ist wie ein Dynamit, das Felsen zerbersten kann und wo Dinge möglich werden, die ohne Gottes Wort nicht möglich sind einfach. Also, das ist die eine Seite. Gott muss was tun und tut auch was. Aber unsere eigene Aktivität gehört auch dazu. Das ist auch hier die andere Seite der Medaille. Es geht nicht nur ums Hören. Jesus sagt dann ja, das sind die, die hören, wo es am Ende alles gut läuft und behalten, festhalten, verinnerlichen, damit leben, damit umgehen. Behalten. Was behalte ich denn, wenn ich mir das klar mache? Ich bin ein Stümper im Umgang mit Computern. So ein ganz bisschen, ja, kann ich. So gewissermaßen oberflächlich. Und manche Dinge werden mir gezeigt von Norbert und anderen und von wem, der auch dann irgendwas davon versteht. Und ich krieg's einmal erklärt, aber es ist zu schnell gegangen. Das kann ich so schnell nicht raffen. Das ist eine andere Welt. Und darum, wenn mir irgendwas gezeigt wird, dann mache ich das erstmal ein paar Tage lang immer wieder. Immer wieder. Immer wiederholen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und was ich dann zum 100. Mal gemacht habe, das ist irgendwie drin. Und mit Gottes Wort ist es genauso. Da kannst du das auch nur immer wieder wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und manchmal rauscht es an dir vorbei und du kannst die Bibel zum 50. Mal lesen und irgendwas ist da wieder Neues drin, nicht? Das andere war weg irgendwie, verschüttet. Es muss lebendig werden und wir haben die Chance dazu durch Wiederholen. Darum ist auch gut, wenn du möglichst viele Predigten hörst und auch andere geistliche Angebote annimmst. Und manchmal denkt man auch, ja, heute ist ein Text, ja, den kenne ich schon längst und ach man, alter Hut oder so, höre ich jetzt zum 95. Mal. Aber trotzdem, irgendein Satz, ein Gedanke, ein Wort, ein Impuls, irgendwas. Ich hoffe, jeder kann heute Morgen auch irgendwie so ein bisschen was mitnehmen und das ein bisschen behalten. Manchmal wundere ich mich, Man kommt irgendwo hin, so, wo man früher auch schon mal vor 20, 30, 40 Jahren mal gepredigt hat. Und dann sagt, kommt jemand und sagt, weißt du was? An einen Sonntag, wo du mal hier bei uns warst, da kann ich mich erinnern. Da hast du dies oder das gesagt. Und das war irgendwie für mich. Das habe ich mitgenommen in die Jahrzehnte hinein. Dass ich dann auch dadurch irgendwie ermutigt bin und denke, naja, war ja nicht alles für die Katz, sondern irgendwie bringt es auch Frucht. Und hier ist sogar von einer großen Frucht die Rede, nicht die ich nun auf mein Panier schreiben könnte, sondern Gottes Wort in uns bringt Frucht. Und das ist das Geheimnis. Wenn wir das wollen, sogar hundertfältig. Also, ich muss dafür sorgen, dass Gottes Wort wie ein Samenkorn in mir aufgeht und ich muss alles aus dem Weg schaffen, was diese Selbstentfaltung letztlich behindert. Und wir müssen gucken, dass wir nicht nur Theoretiker sind und bleiben und es muss geschehen, die festgetretenen Wege unseres Lebens müssen aufgehackt werden. Es dürfen nicht die Vögel die Möglichkeit haben, das alles wegzupicken. Und dann, Oberflächlichkeit ist auch ein Hindernis, ein großes Hindernis. Das Felsengestein unserer Herzen muss aufgesprengt werden. Es muss zu einer klaren Hinwendung zu Jesus kommen. Herr, ich gebe dir mein Leben, verwurzele jetzt dein neues Leben mit all seiner Kraft fest in mir. Gottes Wort muss eindringen können und wir müssen uns öffnen dafür und es haben wollen und Hunger und Durst danach haben. Und es darf auch nicht einfach so durch die Dornen erstickt werden, sondern die Dornen müssen wir im Auge haben und es ihnen nicht gestatten, dass sie unser Leben so kaputt machen. Was brauchen wir? Einen offenherzigen Umgang mit Gottes Wort. Gewissermaßen in dem Gebet formuliert, Herr, ich möchte gerne dein Wort hören und bewahren. Und ich möchte, dass das, was in meinem Leben heranwächst, von dir kommt. Ich möchte, dass durch mein Leben nicht nutzlose Dornen, sondern wertvolle Frucht heranwächst, die Gott ehrt und die für die Ewigkeit bestimmt ist. Ja, so viel für heute Morgen. Der Sämann ist auch heute Morgen hier durchgegangen und hat gesät. Und nun kann man statt einem frommen Amen sagen, mach was draus.